Herzlich willkommen zum Kulturkurier, dem Kulturpodcast im Bürgerportal. Corona verhindert, dass Sie zur Kultur kommen. Daher liefern wir Ihnen Bergisch Gladbachs Kultur frei Haus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Wolfgang Wasser. Ich wohne seit meiner Geburt in Rösrath, habe in Bensberg mein Abitur gemacht, 40 Jahre lang als Lehrer gearbeitet und neben anderem auch über 20 Jahre das Rösrather Theaterensemble Bühne 1100 geleitet. Nach Beendigung meines Lehrerdaseins 2015 bin ich verstärkt als Kleinkünstler mit kabarettistischen Lesungen unterwegs, zunächst mit Texten meines großen Vorbildes Hans-Dieter Hüsch, zuletzt zunehmend auch mit eigenen Texten. Unter dem Wesentlichen versteht jeder was anderes, lautet ein Zitat Hans-Dieter Hüschs. Und gemäß diesem Motto begebe ich mich auf Spurensuche nach dem, was für die Menschen im Grenzgebiet zwischen Rheinland und Bergischem Land, aber nicht nur für diese, das Wesentliche ist und war, beziehungsweise war und ist. Einige der so in den letzten Jahren entstandenen Texte habe ich im vorigen Jahr in einem Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel »Was ist das Wesentliche? Elementare Einsichten eines rheinisch-bergischen Denkers«. Auch wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gaststätten Corona-bedingt zuletzt eher gemieden haben, die in dem Text Bestellungen und so von mir verarbeiteten Gastro-Erlebnisse dürften Ihnen nicht unbekannt sein. Bestellungen und so. Ich gebe zu, ich liebe gutes Essen. Meine Kochkünste sind nicht schlecht, aber bescheiden. Und ich besuche auch gern mal die ein oder andere Gaststätte, um mich bedienen und kulinarisch verwöhnen zu lassen. Getrübt wird diese Freude allerdings mitunter von einigen gastronomischen Standardformulierungen, die mich ziemlich in Rage bringen können. Zum Beispiel so ein Satz, also eigentlich ist das gar kein Satz, sondern eine sogenannte Ellipse, also ein unvollständiger Satz, meistens weil das Prädikat fehlt. Aber das ist im gastronomischen Servicebereich durchaus nicht unüblich. Also zum Beispiel nur das, was auf der Karte steht. Oder noch schlimmer, nur so wie auf der Karte. Das ist für mich die Höchststrafe, denn ich esse quasi nie nur so wie auf der Karte. Wenn da also steht Rindersteak mit gemischtem Salat und Pommes frites, dann hätte ich gern den Salat ohne Tomaten und ohne Mais. Das ist grundsätzlich immer so. In dem konkreten Fall könnte es aber auch sein, dass ich sage, statt Pommes frites, ich sage übrigens nie Fritten oder Pommes, das hört sich so nach Kirmesbude an, ich sage also, statt Pommes frites hätte ich lieber eine Folienkartoffel mit Sauerrahm, aber ohne Knoblauch. Und wenn der Kellner dann schon mit leicht angenervtem Blick dabei ist, sich umzudrehen, könnte es sein, dass ich noch hinterher schiebe und statt Rindersteak bitte ein Putensteak. Natürlich nur, wenn der nicht vorher schon gesagt hat, nur wie auf der Karte. Wenn er das nicht sagt und sich auf den Weg zur Küche macht, dann rufe ich voller Dankbarkeit gern noch hinterher, aber sonst genau so, wie es da steht. Und wenn dann alles ganz genau so nach spätestens 15 Minuten vor mir steht, dann sage ich schon mal ganz vorsichtig zu meiner Tischnachbarin, hier können wir vielleicht öfter hingehen. Auch die Sache mit dem Mineralwasser trinke ich gern. Das schon, am liebsten Medium und Zimmertemperatur. So eiskaltes ist nichts für meinen Magen. Und jetzt kommt es. Für mich ist das immer ein ausgezeichneter Test, was die Servicequalität von Lokalen angeht. Wenn ich nach Wasser mit Zimmertemperatur frage und ich bekomme als Antwort, das kommt bei uns alles aus der Kühlung, dann würde ich am liebsten aufstehen und gehen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie gehoben oder gesenkt die Küche in solch einem Laden ist. In einfachsten Kneipen ist man da oft viel flexibler als in Häusern mit Möchtegern-Sterne-Ambiente. Das kommt bei uns aus der Kühlung. Da kriege ich so einen Hals, ne? Aber ich bleibe dann doch, zwar mit passendem Gesicht, aber ich bleibe, weil ich ja Hunger habe. Ich kann aber auch nicht ausstehen, wenn das mit dem Bestellen alles so lang dauert, während mein Magen bedrohlich knurrt. Und das bedrohlich muss man in diesem Fall auch ernst nehmen. Wenn ich Hunger habe und lange aufs Essen warten muss, kann ich durchaus unangenehm werden. Ja, also erst wird jetzt noch auf Hildegard und Hermann gewartet. Als die nach 40 Minuten nach dem festgesetzten Termin immer noch nicht da sind, entringt sich dem Gastgeber der lang ersehnte Satz, ja, jetzt können Sie uns doch schon mal die Karte bringen. Meine Laune steigt. Während ich mir relativ schnell sicher bin, was ich essen möchte, natürlich mit den oben beschriebenen Varianten, brauchen andere dazu eine Ewigkeit. Und wenn dann scheinbar alle sicher sind, was sie wollen, und die Kellnerin schon am Tisch steht und mit der Abfrage beginnt, endet diese plötzlich bei Marianne, die aus dem Studium ihrer Speisekarte aufgeschreckt wird und dann zwei Fragen stellt, die mich zur Weißglut treiben. Erste Frage: Ach, bin ich schon dran? Und gefühlte 5 Minuten später, nach unschlüssigem Hin- und Herblättern in der Karte, die zweite Frage: Conny, was nimmst du denn? Auch wenn dann irgendwann die gewünschten Speisen erscheinen, ist immer wieder einer schuld, dass es nicht so zügig abläuft, wie es mein leerer Magen dringend verlangt. Wenn nämlich die Kellnerin zum 3. Mal ruft: Wer bekommt den Salat mit Putenbrust? Und dabei der bislang herrschende Gesprächslärm abrupt abebbt und Totenstille einkehrt, sich aber weiter niemand angesprochen fühlt, dann 3 Gäste vom Nebentisch gemeinsam brüllen: Salat mit Putenbrust! Da meldet sich Gabi völlig überrascht: Salat mit Putenbrust? Ach ja, der war für mich. Na Gott sei Dank, jetzt hat jeder was und man kann anfangen. Hildegard und Hermann sind zum Glück immer noch nicht da, sonst dürften wir sicher nicht anfangen, weil die ja noch bestellen müssten. Aber halt, erst fehlt jetzt noch etwas, ohne dass es bei einer solchen Veranstaltung nicht weitergehen kann. Es fehlt noch, dass zumindest einer noch keineswegs daran denkt, sein Besteck in die Hand zu nehmen, sondern erst noch ganz verzückt auf den Teller seiner Tischnachbarin stiert und dann den Satz loslässt, auf den ich schon inbrünstig gewartet habe, um dabei auch mein Hungergefühl ein Stück weit zu ignorieren. Na, wissen Sie es schon? Welcher Satz fehlt jetzt noch? Genau. Das sieht aber gut aus. Und einen kurzen Moment lang hat man dann den Eindruck, als wolle der Verursacher dieses an Originalität kaum zu überbietenden Satzes sein eigenes Essen wieder zurückgeben und dasselbe wie die Nachbarin bestellen. Und als wirke dieser Satz gleichsam als Startschuss für weitere Kommentare und Statements ähnlich origineller Qualität und Ideenkraft, folgen Sätze wie diese: Ich habe extra den ganzen Tag noch nichts gegessen. Oder: Jetzt darf ich anschließend wieder Patara nicht auf die Waage. Oder: Was, Peter? In den nächsten Tagen ist jetzt bei uns zu Hause erstmal Diät angesagt. Wobei Peter merklich zusammenzuckt. Gekrönt wird diese Art der kommunikativen Speisebegleitung dann am Ende des Hauptgangs allerdings von meiner absoluten Nummer 1 in der Hitliste der beliebtesten Restaurantsätze. Zum Gastgeber, meist ein sogenanntes Geburtstagskind, gewandt, entfährt spätestens jetzt beim Zusammenfalten der Serviette einem gesättigten und fröhlich gestimmten Gast die Bemerkung: Na, Sie ahnen es schon. Eberhard, du hast gut gekocht. Alle lachen, gequält. Spiele und Brot. Manchmal stelle ich mir ja so Fragen über mich selbst. Bin ich am Altwerden? Zeigt sich jetzt doch auch bei mir eine Art konservativ eingefärbter Altersstarrsinn, von dem ich immer überzeugt war, dass er mir niemals unterlaufen würde? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist mein Blick hinaus aus den Tälern und Siefen des Landes zwischen Sülz und Lüderich, zwischen Königsforst und Warner Heide, manchmal doch zu beschränkt und eingeengt. Aber oft genug schaue ich ja auch von den bergischen Höhen hinaus in die Welt, zumindest bis zum Siebengebirge, und mache mir innerlich kopfschüttelnd ein Bild von den Unzulänglichkeiten dieser Welt. Und immer wieder ertappe ich mich bei dem Gedanken: Nee, was ist das alles dekadent? Dekadent, also kulturell, moralisch auf dem absteigenden Ast. Nicht, dass ich meine, früher war alles besser, um Gottes Willen. Und da müssen wir nicht unbedingt nur auf die Zeit der NS-Diktatur zurückblicken, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Aber das heißt im Umkehrschluss auch, nicht alles ist prima, nur weil es heute modern ist oder machbar oder cool. Als ehemaliger Geschichtslehrer denke ich dann oft ans Römische Reich. Sie erinnern sich? Römisches Reich, selbstgefälliger römischer Spießer, bequem, bewegungslos, auch im Denken, selbstverliebt in seine kulturellen Werte, stolz auf seine Erfindungen und sein Militär, stolz auf Kultur, die später maßgeblich aus Brot und Spielen bestand. Und damit erfolgt der unmittelbare Bezug zur Gegenwart. Brot und Spiele, Hartz IV und Fußball, Mindestlohn und Olympische Spiele. Dekadenz, das fängt doch schon im Kleinen an. Nehmen Sie zum Beispiel mal Reibekuchen. Und schon bin ich wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, Essen. Aber daran lässt sich das so schön erklären. Womit werden die, also die Reibekuchen, immer wieder garniert? Richtig, mit Lachs. Dekadent. Zu Reibekuchen gehört Apfelmus. Mus, nicht Kompott, mit so Stücken. Das kann ich nicht ab. Apfelkraut geht auch noch, auf jeden Fall mit Schwarzbrot. Ich kann mich noch gut erinnern, in den 70ern gab es bei einer Freundin Reibekuchen. Ich habe ungefähr 10 davon gegessen, waren eher kleine. Dazu eine Scheibe Schwarzbrot und Apfelmus und eine Flasche Bier. 4 Stunden später kam der Zeitpunkt, von dem an ich 10 Jahre keine Reibekuchen mehr essen konnte. Vielleicht war das Bier auch schon dekadent. Aber Reibekuchen mit Lachs? Nee. Womöglich noch mit einem Gläschen Prosecco? Ein Sektchen vorweg? Nee, das ist für mich persönlich dekadent. Oder neulich, ich wollte der Familie und mir anlässlich meines Geburtstages nochmal eine bergische Kaffeetafel gönnen. Ich rufe in einem Café an und frage, was da alles so dabei ist. Muss man ja fragen, man hat ja seine Vorstellungen, aber die Cafés und Gaststätten eben auch. Also das hörte sich recht gut an. Waffeln, heiße Kirschen, Milch, Reis, Rosinenblatt, Quark, Graubrot, Schwarzbrot, Blutwurst, Leberwurst, Schinken, Tomatenecken. Ich sagte, stopp. Habe ich richtig gehört? Tomatenecken? Ich war entsetzt. Und das in zweifacher Hinsicht. Erstens, mit frischen Tomaten können Sie mich jagen. Zweitens, was haben Tomaten mit einer bergischen Kaffeetafel zu tun? Ne? Da kann man ja gleich den Milchreis mit Knoblauch anmachen und als Aufschnittpfälzer Saumagen präsentieren. Und wer kein Waffel will, der nimmt eine Frühlingsrolle. Ne? Also ich habe dann unter striktem Tomatenverbot zugesagt. Hinterher war ich aber doch noch ein bisschen enttäuscht, denn die Waffeln, die waren nicht so schön rund in Herzchenform, sondern viereckig und dick. Also nicht bergisch, sondern eher belgisch. Nicht, dass Sie meinen, ich wäre nicht für Europa. Doch, unbedingt. Ich bin für ganz weit offene Grenzen. Aber nicht bei Waffeln. Nun könnte man ja sagen, ja, aber das sind ja nur so Kleinigkeiten. Davon geht doch die Welt nicht unter. Ich sage nur, mag sein. Aber es sind Symptome. Ne? Mit Lachs, Prosecco und Tomatenecken fängt es an. Ne? Mit Kaviar, Champagner und Austern geht es weiter. Alles nur Symptome. Eben für diese spätrömische Dekadenz. Und genau in diesen Zusammenhang gehört etwas, das ich vorletztes Jahr Ende August erlebt habe und weshalb ich auf die Barrikaden steigen könnte. Im Supermarkt einer namhaften Handelskette wäre ich bei der Suche nach veganer Leberwurst doch fast gestolpert und in einen aufgeschichteten Turm zwischen Fleischtheke und Brotregal gefallen. Ein Turm aus was? Ein Turm aus Printen, Spekulatius und Dominosteinen. Am 30. August bei 28 Grad Außentemperatur, fast 4 Monate vor Weihnachten. Und ich habe mich am meisten geärgert über mich, ne, weil ich nicht wirklich gefallen bin, so richtig in diesen Turm rein, dass die ganzen Packungen mit weihnachtlichen Süßigkeiten in alle Richtungen bis hinter die Fleischtheke geflogen wären. Und dann hätte ich beim Aufkrabbeln und Hochkommen nicht etwa Entschuldigung gesagt, sondern ich hätte laut gerufen, frohes Fest allerseits, et lebe de deutsche Leitkultur, aber Leit mit de und nicht mit t. Eins hatte ich mir aber auf jeden Fall vorgenommen. Beim nächsten Mal falle ich wirklich in den Turm, auch wenn ich mir dabei wehtun sollte. Egal, das wäre mir wert. Und dann war es letztes Jahr wieder soweit. Ich denke, ich sehe nicht recht. Der Turm war wieder da. 16 Wochen vor Heiligabend. Jetzt hieß es springen. Paar Meter zurück für den Anlauf. Doch gerade als ich loslaufen wollte, merke ich, da, wieder mein Rücken. Iliosakralgelenk. Auch dekadent. Nee, da sollte ich erst nochmal mit meinem Osteopath sprechen. Und nächstes Jahr ist der Turm bestimmt wieder da. Dann gibt es kein Zurück. Kölle, Kölsch und Hetz. Es war wohl jenes schicksalhafte Zusammentreffen mit den Auswüchsen des Karnevals während meiner Geburt, das meine späteren Gefühle gegenüber der 5. Jahreszeit bestimmte. Der Arzt, der am Abend des Karnevals samstags eine private Feier unterbrach und zur Überraschung meiner Mutter mit Narrenkappe den Kreissaal betrat, so hatte ich mir die Welt, in die man mich entband, nicht vorgestellt. Dass es nicht zum Trauma wurde, lag wohl an meinem späteren Vergnügen, mich zu verkleiden, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Karnevalsmusik wurde erst nach 3 Kölsch genießbar, ich vertrug immer schon nicht viel. Doch dann kamen die Blackfoes. Sie präsentierten begeisternde Musik mit originellen Texten, die ich mir auch außerhalb der verrückten Zeit gerne anhörte, die sich in Ohr und Gehirn wohltuend festsetzten. Danach folgten zahlreiche weitere Kölner Mundartgruppen. Heute sind sie kaum zu zählen. Höhner, Brings, Bavaya, Räuber, Domstürmer, Casalla, Ketbalu, Klüngelköpp, Querbiet, Rabaue, Milieu, Lupo, Fiasko, Plaisir, Couleur, Echte Fründe, Köbisse und so weiter und so weiter. Zu hören sind ihre Lieder nicht nur in der sogenannten Session. Es sind nicht immer nur reine Karnevalslieder. Nein, und so erklingen die Lieder ganzjährig. In Köln, in der Region, bei Stadtfesten, Straßenfesten, auf Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Geburtstagen, Hochzeiten, Mitsingkonzerten, Beerdigungen und Kreuzfahrten im Mittelmeer. Natürlich nur, wenn wir uns nicht gerade in einem Corona-Lockdown befinden. Jedenfalls, als gelernter Germanist wollte ich mich mit den Inhalten dieser Lieder auseinandersetzen, wollte herausfinden, worin liegt ihr Reiz, das Besondere. In Anbetracht immer weiter um sich greifender Band-Neugründungen und inzwischen abertausender Lieder ein schier unmögliches Unterfangen. Ich habe deshalb zu einem, zugegeben aus wissenschaftlicher Sicht, eher ungewöhnlichen Verfahren gegriffen und eine größere Zahl von Liedtexten untersucht, immer wiederkehrende thematische Schwerpunkte herausgefiltert und zu einem quasi exemplarischen Urliedtext neu montiert, in dem sich wesentliche Inhalte des modernen kölnischen Mundartliedguts widerspiegeln. Dat Pfingste nur he in Kölle am Ring, in Kölle danze Jecke durch de Stadt, in Kölle firme de Janzen da, doch firme dat Janze Joa. Et jet kei Wort dat sare künd, wat ich föhl, wann ich an Kölle denk. Wer einmal Kölle sing Heimat nennt, der weiß, wat dem so jod gefällt. Dat es Kölle ruht und wies, danze viere Lache litt im kölsche Blut. Me don noch jern verzelle, am lebst über Kölle am Ring. Du bist et Paradies, wo mir sinn es Kölle, egal wo mir sinn. Enger Kölle fängt der Dschungel an. De Kölsche han im Hetze Sonne sching, dat is wofür mi Hetz hück schlägt. E Mädchen, dat de Hetz für jede Jeck hätt, wenn sie dich bütze, werdet der Wärm mit Hetz. Blotwurst Kölsch und ne lecker Mädchen, dat trochene Kölsch, um glücklich zu sinn, dann zur Hüppe singe Lache und von Hetze freut sich mache, dat is, wat in dem Kölsche Jod gefällt. Nun schauen wir uns den Text einmal genauer an. Wir stellen dabei fest, er kommt sofort zur Sache, beginnt schnorkellos und ohne Einleitung mit der entscheidenden Feststellung, dat Pfingste nur hier in Kölle am Ring. Das findet man nur hier in Köln am Rhein. Diese Feststellung enthält allerdings eine indirekt ausgesprochene Frage. Was unterscheidet denn Köln von anderen Städten? Die Antwort folgt mit rücksichtsloser Offenheit, unmittelbar. In Kölle tanze Jecke durch die Stadt. In Köln tanzen Verrückte durch die Stadt. Nun ist dies bei aller Originalität nicht unbekannt. Das geschieht beim Rosenmontagszug bei Heimspielen des ersten Fußballclubs der Stadt am Christopher Street Day. Nein, nein, das allein ist es aber nicht. In Kölle feiern wir den ganzen Tag. In Köln feiert man den ganzen Tag. Da feiern wir das ganze Jahr, da feiert man das ganze Jahr. Das nennt sich dann Jeck im Sonnenschein, verrückt im Sonnenschein, beschränkt sich aber nicht nur auf Zeiten stabilen Hochdruckwetters. Die große Anzahl von Kneipen und zahlreichen anderen überdachten Massen-Eventplätzen ermöglicht den ganzjährigen permanenten Eintrag ins Guinness-Buch der Feierrekorde. Die zweite Strophe beginnt mit einem vordergründig resignierenden Eingeständnis. Et jet kei Wort, dat sare künd, wat ich föhl, wann ich an Kölle denk. Es gibt kein Wort, das sagen könnte, was ich fühle, wenn ich an Köln denke. Also Sprachlosigkeit aufgrund emotionalen Überschwangs oder alkoholabhängiger Artikulationsdefekte? Mitnichten. Die Antithese zur vorausgehenden These folgt sofort, denn der Kölner versucht trotz vorübergehender Wortfindungsstörungen immer wieder aufs Neue die immer wieder selben Gefühle doch noch in Worte zu fassen. Zum Beispiel so. Wer einmal Kölle sing Heimat nennt, der weiß, was dem so jod gefällt. Wer einmal Köln als seine Heimat bezeichnet, der weiß, was ihm daran so gut gefällt. Jetzt wird also der Heimatbegriff eingebracht und auf eine sicher deutschlandweit einmalige Art und Weise mit Bedeutung gefüllt, lange vor Horst Seehofer. Was gefällt dem Kölner so gut? Was macht für ihn Heimat aus? Erstens, das ist Kölle rot und wies, das ist Köln rot und weiß. Also der größte ortsansässige Fußballverein, die Roten Funken, die Kölner Verkehrsbetriebe, Pommes frites in Soße und Mayonnaise. Und zweitens, danze viere Lache litt im kölsche Blut. Tanzen, feiern, lachen liegt im kölnischen Blut. Bei Normalsterblichen besteht ja Blut aus so profanen Elementen wie roten und weißen Blutkörperchen, Blutplättchen, Plasma und so weiter. Das wird nun im Blut eines Kölners nicht gänzlich fehlen, da es sonst schwierig würde, die Bestandteile Tanzen, Feiern und Lachen zur Entfaltung zu bringen. Man kann es auch umgekehrt beschreiben. Die genannten frohsinnlichen Aktivitäten wirken im Blut eines Kölners als Katalysatoren, um Blut und Kreislauf in einen lebensfähigen Zustand zu versetzen. Ein gewisses Quantum alkoholischer Basisausstattung kann diesen Effekt spürbar verstärken. In der dritten Strophe betont der Kölner zunächst seine unbestritten ausgeprägte kommunikative Neigung. Wir tun noch jähn verzelle. Wir erzählen auch gern. Das ist eine schöne Eigenschaft. Und wovon erzählt er, der Kölner, gern? So fragt man sich gespannt. Die Antwort sollte nicht überraschen. Am liebsten über Köln am Ring. Am liebsten von Köln am Rhein. Natürlich, das hätte man sich denken können. Aber was sind die Inhalte solcher Art Erzählungen? Sind es jene wehmutsvoll nostalgischen Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, als der FC zum vorläufig letzten Mal Erstligameister wurde, als Milovic in hohem Alter auf die Bühne getragen wurde, als man trotz Kardinal Meissner zur Messe ging, als das Stadtarchiv noch stand, als es noch ein Opernhaus gab, als der Begriff Silvesternacht ausschließlich positiv besetzt war? Nein. Die Antwort auf derlei Fragen lässt uns mitten hineinschauen ins katholisch geprägte Selbstverständnis des Kölners. Du bist das Paradies. Du bist das Paradies. Nicht mehr und nicht weniger. Köln ist das Paradies. Und zwar vor der Vertreibung aus selbigen, darf man voraussetzen. Woran sich eine neue Frage anschließt: Wer ist Adam? Wer ist Eva? Kardinal Wölki und Bürgermeisterin Henriette Reker? Henning Krautmacher und Kulturdezernentin Laukwitz? Toni Schumacher und Caroline Kebekus? Die Antworten werden nicht ungeschickt, lediglich der Fantasie des Zuhörers überlassen. Anschließend wird die geografische Zuordnung der Stadt Köln neu bestimmt. Wo wir sind, ist Köln, egal wo wir sind. Wo wir sind, ist Köln, egal wo wir sind. Also auch am Ballermann, auf der Almhütte, vielleicht sogar in Düsseldorf oder in Leverkusen. Das Ganze wirkt an dieser Stelle bereits durchaus konfrontativ, während man das Folgende auf den ersten Blick aber schon als regelrechte Provokation auffassen kann. Hinter Köln fängt der Dschungel an. Hinter Köln fängt der Dschungel an. Also jenseits der Domstadt beginnt der Urwald. Leben Menschen ohne die Segnungen der Zivilisation in Chaos und Unordnung? Eine solche Einschätzung trifft besonders uns Menschen im Bergischen hart. Hinter Köln fängt der Dschungel an. Oder steckt in Wirklichkeit eine ganz andere Botschaft dahinter? Dschungel kann ja auch bedeuten unberührte Natur, intakte Tier- und Pflanzenwelt, gesunde Luft. So könnte man ja die unendlichen Weiten des Bergischen Landes auch sehen. Den Königsforst und die Warner Heide oder die romantisch stillen Niederungen an Wupper, Agger und Sieg. Dem Text fehlt hier einfach die nötige Klarheit und ist somit in seiner Deutung einer zu großen Beliebigkeit unterworfen. War in der zweiten Strophe das Blut Träger kölnspezifischer Inhaltsstoffe, so rückt jetzt das Organ in den Mittelpunkt, das in fast keinem Lied über Köln und die Kölner fehlt. Das Organ, das Körper und Blut in Bewegung hält und von dessen Funktion Leben und Tod abhängen. Es wird nun erklärt, was das Herz für den Kölner bedeutet und was sein Herz von den Herzen anderer Menschen unterscheidet. Der Kölsche han im Hetze Sonnenschein. Der Kölner hat Sonnenschein im Herzen. Der Westfale zum Beispiel mag Herzklappen besitzen, der Bayer Herzkranzgefäße, der Berliner ein Herzkasper, dem Kölner reich Sonnenschein. Das ist, wofür mi Herz hück schlägt. Das ist es, wofür mein Herz heute schlägt. Somit wird hier verdeutlicht, das Herz des Kölners mit Sonnenschein schlägt gleichzeitig für das Herz mit Sonnenschein. Voraussetzung und Ziel dieser biologischen Besonderheit verschmelzen quasi miteinander. Das entspricht dem gelebten Verschmelzen von kölnischer Seele und kölnischem Körper mit seiner Umwelt. Er braucht nicht nur den Sonnenschein, nein, gleichzeitig ist er auch der Sonnenschein. Jedenfalls empfindet er es so, auch wenn das von seinen Zeitgenossen aus anderen Regionen nicht immer so nachempfunden wird. In diesem biologisch ausgerichteten Kontext wird nach dem Sonnenschein eine weitere wichtige Antriebskraft fürs Herz ins Spiel gebracht, ein weibliches Gegenüber als Ziel der Begierde. Das passt jedoch nur, wenn beim femininen Gegenpart das lebenswichtige Organ entsprechend konditioniert entgegenschlägt. Ein Mädchen, der der Hetz für jede Jeck hätt. Ein Mädchen, das ein Herz für jeden Verrückten hat. Die Herzkompatibilität funktioniert also unter der Voraussetzung, dass die potenzielle Geliebte Verständnis hat für Verrückte, also die, welche durch die Stadt tanzen und sich ganzjährig im Feiermodus befinden. Partnersuche unter Beteiligung rationaler Erwägungen wären in diesem Kontext von vornherein zum Scheitern verurteilt und dem Schlagen eines funktionsfähigen Herzens höchst abträglich. Wenn jedoch die Voraussetzungen stimmen, dann geschieht Folgendes. Wenn sie dich bützen, wird es dir wärm um das Herz. Wenn sie, also gemeint sind die Mädchen, dich küssen, wird es dir warm ums Herz. Trotzdem, zwei kritische Anmerkungen dazu erscheinen mir höchst angebracht. Erstens, es ist mehr als fraglich, dass das hier aufgegriffene Phänomen eine typisch kölnische Eigenart darstellt. Jedenfalls sind mir männliche Personen bekannt, die über ähnliche Gefühlsanwandlungen berichten können, ohne in Köln zu leben, sondern zum Beispiel im Bergischen. Und zweitens missachtet eine solche Aussage möglicherweise gerade in Köln jene Gruppe von Männern, die eine aufkommende Herzenswärme nicht unbedingt dann spüren, wenn sie von einem Mädchen geküsst werden. Die drängender werdende Suche des Kölners nach der für ihn richtigen, aber auch die in den vorhergehenden Strophen sich nach und nach herauskristallisierenden Einsichten in all diese Zusammenhänge führt in der letzten Strophe zur ultimativen Erkenntnis. Der Kölner wird sich nämlich seiner psychischen Struktur bewusst, nimmt diese für sich bedingungslos an und gelangt damit zu einer radikalen Antwort auf die Frage nach dem Glück. Nämlich, Blutwurst, Kölsch und ein lecker Mädchen, das brochende Kölsche, um glücklich zu sein. Blutwurst, obergäriges Bier und ein feches Mädchen, das braucht ein Kölner, um glücklich zu sein. Das nun fordert natürlich zu kritischen Fragen heraus. Weshalb erscheint das Mädchen in diesem Trikolon, diesem dreistufigen Ausdruck, erst an dritter Stelle nach Blutwurst und Bier? Oder hat es der Verfasser als Klimax verstanden, als sich steigernde sprachliche Form, bei der das Bedeutendste an dritter Stelle steht? Dann wären wir etwas weniger irritiert. Aber möchten wir die Antworten auf derartige Fragen wirklich hören? Möchten wir uns diese Fragen nicht lieber verkneifen in Anbetracht dieser offenherzigen, schonungslosen Selbstoffenbarung eines Menschen, eines Kölners, der uns so bereitwillig Einblick in sein intimstes Seelenleben gewährt? Tanze, hüppe, singe, lache und von Hetze freut sich mache, das ist, was einem Kölsche Jod gefällt. Tanzen, hüpfen, singen, lachen und sich von Herzen Freude machen, das ist es, was einem Kölner gut gefällt. Mit diesen beiden Schlusszeilen sollen wohl noch einmal allerletzte Zweifel beseitigt werden am Charakter dieses Menschentyps. Nahtlos knüpfen diese Worte wiederum an den Beginn an, sodass man den gesamten Text in einer Art Endlosschleife immer und immer wiederholen könnte. Und das Tolle daran, man muss ja dafür nicht bis zum 11.11. warten. Ich sage nur, Jeck im Sonnenschein, Jeck ob dem Mittelmeer. Ich danke an dieser Stelle den Höhnern, den Verweihern, den Räubern, Cat Balou, Brings und den Klüngelköpp für ihre tollen Liedzeilen, die ich ausgewählt habe, und entschuldige mich bei allen anderen Gruppen für die Nichtberücksichtigung. Der Kommissar. Freitagabend, Badetag und Krimitag. Zu Radiozeiten hatten sich da die Familie versammelt, um die Paul-Temple-Serien von Francis Durbridge mit René Deltgen zu hören. Nun ist es im Fernsehen Der Kommissar mit Erik Ode als Kommissar Keller. Wer diese Serie so zwischen 1969 und 1976 aufgrund seines noch jungen Alters nicht kennt oder wer sich aufgrund des höheren Alters nicht mehr daran erinnert, dem sei gesagt, die Dialogfetzen sind ohne weiteres auf die Nachfolgeserie Derrick mit Horst Tappert und Fritz Wepper übertragbar. Und wer die auch nicht kennt, tut mir leid. Vielleicht hilft es diesen Menschen, sich eine Tatortfolge vorzustellen in stark verringerter Geschwindigkeit, was die Schnittfolgen betrifft, mit Dialogen, die akustisch zu verstehen sind und mit mindestens drei Leichen weniger. Hier jetzt eine Folge im Zeitraffertempo, erfunden, aber typisch, Der Kommissar. Szene 1. Kommissar Keller und Roberts bei der Ehefrau des Mordopfers. Auch wenn es Ihnen jetzt schwerfällt, aber wir sind gezwungen, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Fragen Sie, tun Sie Ihre Pflicht. Sie werden verstehen, dass wir noch ein paar Fragen haben. Sie brauchen keine Rücksicht auf mich zu nehmen. Schauen Sie, Ihr Mann, das brauchen Sie gar nicht zu fragen. Das Verhältnis zwischen mir und meinem Mann, ich verstehe. Hören Sie, Frau Kasubke, glauben Sie, es besteht irgendein Grund zu der Vermutung, dass Ihr Mann Feinde hatte? Ach, wissen Sie, vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen und sollte Ihnen noch mehr einfallen, hier ist meine Karte, Sie können mich jederzeit anrufen. Szene 2. Kommissar Keller, Harry, Robert und Walter sitzen in einem durch den Zigarette qualmenden Kommissar und den Pfeife rauchenden Walter völlig vernebelten Büro und diskutieren den aktuellen Stand des Falles. Die Sekretärin, die von Kommissar Keller immer nur mit Rehbein angesprochen wird, sorgt für Nachschub an Kaffee und Brötchen. Der folgende Dialog kennzeichnet den unmittelbar bevorstehenden Durchbruch in den Ermittlungen. Chef, ich kann mir nicht helfen, aber dieser Glaschke, du meinst, genau. Die Frage ist doch, weshalb hat seine Frau nichts davon erzählt, dass er eine Stunde vorher noch bei Kasubke war? Richtig, diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Angenommen, die Reinmache-Frau sagt die Wahrheit, weshalb sollte sie lügen? Ja, dann muss er doch davon gewusst haben, anzunehmen. Wir sollten uns diesen Glaschke nochmal vornehmen. Harry fährt, wie so oft in seinem späteren Leben, den Wagen vor, alle verlassen den Raum, Rehbein blickt ihnen vorwurfsvoll hinterher, weil die bereitgestellten Schnittchen nicht angerührt wurden. Außerdem ist sie traurig, denn sie weiß, dass Harry von einem gewissen Oberinspektor Stefan Derrick abgeworben werden könnte. Szene 3. In Glaschkes vornehmer Villa draußen in München-Grünwald sind mittlerweile alle schwer und minder schwer verdächtigen Personen versammelt, insgesamt 6, 3 Frauen und 3 Männer. Glaschke, Hausherr und potenter Immobilienmakler, seine ernst und abwesend blickende 20 Jahre jüngere Frau, sie hatte offenbar ein Verhältnis mit dem ermordeten Gasubke, Glaschkes Geschäftspartner. Außerdem anwesend Christian, Glaschkes drogenabhängiger Sohn aus erster Ehe, Frau Martini, die Mutter von Glaschkes erster Frau, Thomas, Christians zwielichtiger Bewährungshelfer und die 75-jährige Gertrud, das Mädchen für alles, sie kannte Glaschke schon zu dessen Jugendzeit. Eigentlich müsste die Witwe Kasubkes auch da sein, niemand scheint sie zu vermissen. Und dann sagte er noch, ich fahre noch kurz zu Kasubke und hole die Papiere. Ja, so war es. Er sagte, ich fahre noch kurz zu Kasubke und hole die Papiere. War es so? Ja, er sagte, ich fahre noch kurz zu Kasubke und hole die Papiere. Er kam noch mal zu mir hoch ins Schlafzimmer und ich erinnere mich genau. Er schaute mich so seltsam an, als wäre er mit seinen Gedanken ganz woanders. Und dann sagte er, für mich völlig überraschend, ich fahre noch kurz zu Kasubke und hole die Papiere. Ich rief ihm noch hinterher, welche Papiere? Aber da war er schon aus dem Haus. War es nicht so? Ja, so war es doch. Ja, es war so. Er sagte, ich fahre noch kurz zu Kasubke und hole die Papiere. Keller Ode geht langsam auf Glaschke zu, stellt sich ganz nah vor ihn, schaut ihn von unten herauf an, denn er ist ein eher kleiner Kommissar und sagt, ich glaube, jetzt wird es Zeit, uns allen etwas zu sagen. Glaschkes Gesicht, von Resignation und Niedergeschlagenheit gezeichnet in Großaufnahme, die Augen weit aufgerissen, flüstert er monoton und stockend, Sie können das alles natürlich nicht verstehen, in welch verzweifelter Lage ich mich befand. Ich sah keinen Ausweg mehr. Deshalb fuhr ich noch kurz zu Kasubke und holte die Papiere. Das Bild friert ein, Titelmusik, Ende. Der nächste von uns konnte jetzt baden. Absolut zuverlässig. Situation: Sommerliche Geburtstagsfeier, Rösrath Hoffnungsthal, 10 Uhr abends, Terrasse, Markise, angenehm lau, vielleicht eine Nuance zu schwül, dafür kühle Getränke mit und ohne Alkohol nach mediterranem Buffet, lockere, aufgeräumte Stimmung. Jedenfalls so lange, bis jemandem leicht außerhalb des Markiseschattens sitzend, zur Überraschung aller der folgende Satz entfährt. Es fängt an zu regnen. Worauf sich wie auf Kommando folgender Dialog entspinnt. Wie kann es denn regnen? Ist doch kein Wölkchen am Himmel. Ist doch dunkel, wie kannst du das denn sehen? Ich habe aber einen Tropfen gespürt. Oh, das war sicher ein Mück. Da, jetzt schon wieder ein Tropfen. Er hat recht, jetzt habe ich auch was gespürt. Davon haben sie aber überhaupt nichts gesagt. Oh, die liegen doch sowieso meistens daneben. Hat es da nicht gerade geblitzt? Bei den Nachbarn hat sich ja einer fotografiert. Für mich war das Wetterleuchten überm Königsforst. Da schon wieder. Ja, und ich meine, jetzt kommt auch noch Wind auf. 5 Minuten danach hat sich die Szene geändert. 4 männliche Gäste sitzen tief über ihre Smartphones gebeugt und starren auf ihre Wetter-App. Dialog der Smartphonisten. Gewitterwarnung für Köln, rot. Regenradar zeigt aber noch gar nichts. Aber in Siegburg. Im Rhein-Sieg-Kreis steigt die Blitzaktivität. Jetzt auch Warnung für Siegburg. Starkregen und Sturmböen. Wie viel? 100. Liter? Nee, Kilometer. Und Harel? Nix. Bei mir schon. Harel-Unwetter violett. Für Köln? Nee, für Düsseldorf. Ach so. Und für Rösrath? Bei mir steht nix. Bei mir zieht die Gewitterzelle südlich an uns vorbei. Bei mir wird gewarnt, aber erst für morgen. In der Zwischenzeit haben alle anderen Gäste die Terrasse fluchtartig verlassen und sich vor dem einsetzenden, wolkenbruchartigen Regen von Sturmböen gepeitscht, von grellen Blitzen und ohrenbetäubenden Donnerschlägen begleitet, ins Innere des Hauses in Sicherheit gebracht, während die vier in ihre Wetter-Apps versunkenen Hobby-Meteorologen mit zerzausten Haaren und durchnässten Hemden kopfschüttelnd auf ihre Smartphones starren. So, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben ein paar neue Erkenntnisse über das Wesentliche. Ich gehe jetzt raus und guck mal nach dem Wetter.
Das war die aktuelle Lieferung des Kulturkuriers. Bergisch Gladbachs Kultur lebt, auch in Zeiten von Corona. Wenn Sie etwas beisteuern möchten oder einen Wunsch haben, schreiben Sie uns an redaktion@in-gl.de. Bleiben Sie gesund und neugierig.